Mythos-Wiedergänger. Was haben Zombies, Dracula und Frankenstein gemeinsam? So nennt sich das Buch, das Autorin Daniela Matthes zusammen mit ihrem Autorenkollegen Roland Roth geschrieben hat. Und um dieses Buch soll es heute ein bisschen gehen. Hauptsächlich aber haben wir uns Frankenstein als Gesprächsthema ausgesucht. Wir sprechen heute also über Frankenstein, über Organspende und den Lebensfunken. Zuerst wollte ich allerdings von Daniela wissen, was es mit den bereits erwähnten Wiedergängern auf sich hat.
Wiedergänger. Was versteht man unter Wiedergängern? Es gab ja früher sehr viele Geschichten, die darauf abzielen, ja, die Toten kommen aus den Gräbern oder Geister kommen zurück und töten diejenigen, die ihnen was angetan haben zu Lebzeiten oder holen vielleicht Familienangehörige nach. Also alles, was mit Untoten zu tun hat, war ja damals, ja, man kann jetzt nicht sagen in, es war nicht vielleicht nicht in, aber es war halt ganz typisch, dass man da verschiedene, in allen Kulturen, nicht nur in Deutschland, hatte man solche Figuren, die dann im Grab lagen und irgendwann mal so rauskamen. Und deswegen Wiedergänger. Zum Beispiel gab es schmatzende Tote im Mittelalter, wo Leute berichtet haben, wenn sie über den Friedhof gehen, dass sie irgendwelche komische Geräusche aus dem Grab hören, dass da die Toten drin liegen und kauen und schmatzen und merkwürdige Geräusche von sich geben. Und dass man da angeblich, dass die ihre Totenhemden essen. Also ziemlich widerlich und eigentlich auch komisch, warum die da jetzt drin liegen und ihre Hemden essen, aber okay. Und dann gibt es ja diese ganz berühmten Untoten, nämlich vor allem den Dracula, den Frankenstein und die Zombies. So, auf die haben wir uns konzentriert. Und zwar Dracula steht ja für die Vampire, die kennt man ja sehr gut aus verschiedenen Geschichten, nicht nur von Bram Stoker, sondern auch von berühmten Filmen, da mit Brad Pitt und Tom Cruise, das Interview mit einem Vampir zum Beispiel. Mhm. Ja, und die Vampire, die können ja eigentlich nicht sterben, beziehungsweise die sind ja schon tot, Herz schlägt nicht mehr und so weiter, man kennt es ja. Die können aber andere beißen, das Blut trinken und dadurch ihren Fortbestand sichern. Dann haben wir noch den Frankenstein, beziehungsweise Frankenstein ist ja der Arzt und sein Monster heißt ja nicht Frankenstein, sondern das ist halt Frankensteins Monster. Da hat der Frankenstein, der Dr. Victor Frankenstein, hat ja in dem Buch von Mary Shelley, hat er ja experimentiert, hat auf dem Friedhof Leichen ausgegraben und hat sich aus den Leichenteilen dann so einen Menschen gebastelt und musste den mit Hilfe von Elektrizität zum Leben erwecken. Und dann haben wir noch die Zombies, das ist wieder eine ganz andere Sparte. Das sind ja eigentlich keine Menschen, die tot waren, sondern die werden ja nach diesem Voodoo-Glauben, werden die ja einfach betäubt mit verschiedenen Mittelchen, dass die quasi tot gehalten werden können. Also die sind geistig, die sind ja nicht wirklich tot, die laufen ja rum mit ihrem leeren Blick, die kann ich als Arbeitssklave irgendwo einsetzen und die sind ja einfach hörig. Also haben wir drei total unterschiedliche Arten von Wiedergängern und Untoten und die haben wir im Buch thematisiert, haben jedem ein Kapitel gewidmet und gehen auf diese, nicht auf die Geschichte im Buch drauf ein. Also wir beschreiben jetzt nicht, wie Bram Stoker Dracula, also was er über Dracula schreibt, also dieses Märchen von Dracula, sondern es geht darum, auf was basieren diese Dinge. Und da wollten wir uns ja heute, wir zwei wollten uns ja unterhalten über den Frankenstein. Mhm.
Frankenstein, wie du schon gesagt hast, es ist ja der Dr. Frankenstein und Frankensteins Monster. Heute, wenn man Frankenstein hört oder wenn du zu irgendjemandem Frankenstein sagst, da haben alle Frankensteins Monster im Kopf. Der Name Frankenstein wird immer mit diesem Monster assoziiert, also direkt, ne? Und genau, nicht als Frankensteins genau. Monster. Finde ich, ich liebe die Geschichte von Frankenstein. Da ist alles drin. Heute geht es ja nicht um die Geschichte, wie du sagst, aber ich finde die Geschichte von Frankenstein mega. Da ist alles drin. Drama, Action, Blut, da ist alles drin. Sogar verschmähte Liebe, Frankenstein möchte es, Frankensteins Monster, Frankensteins Kreatur, wie sie beschrieben wird in dem Buch, möchte ja auch eine Partnerin vom Dr. Frankenstein gebaut bekommen, sozusagen. Und genau. Wir haben gesprochen über das, oder du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass früher auch Leichen ausgegraben wurden. Das war ja Ende des 19. Jahrhunderts gar nicht mal so unüblich, dass man Leichen ausgegraben hat für die Wissenschaft. Es gab ja regelrechtes Geschäft damit, diese Leichenhändler, die sogar nicht davor zurückgestreckt hatten, Leichen herzustellen, in Anführungszeichen. Also da wurden Leute sogar umgebracht für Geld, um frische Leichen zu produzieren. Es war also ein lukratives Geschäft.
Genau, das war ziemlich, es hat sich rentiert, weil sehr viele Medizinstudenten, so wie auch der Viktor Frankenstein, der ja damals, also laut Roman hat die Romanfigur Viktor Frankenstein in Ingolstadt studiert, hat sich dort mit Medizin und Alchemie beschäftigt und der hat natürlich Leichen gebraucht, um die zu beobachten. Der war auf der Suche nach der Formel des Lebens. Mhm. Dann hat er die Verwesung beobachtet, hat dann sein Monster aus verschiedenen Leichenteilen zusammengebastelt, ein 2,50 Meter großes Wesen und mit einem schicken Stromstoß, oder in den Filmen wird es schön dargestellt, wenn er vom Gewitter diese Kraft einfängt, wie bei Zurück in die Zukunft, wo sie den DeLorean starten müssen, das geht ja auch nur mit diesen Gigawatt, die sie da durch den Blitz von der Rathausuhr reinleiten. Ja. So was hat der gebastelt, genau. Und wenn er natürlich jetzt Leichen braucht, früher haben die Menschen nicht gesagt, ja klar, du kannst meinen Körper ruhig haben, wenn ich mal tot bin. Das ging natürlich gar nicht, weil da war noch die Kirche und die Leichenruhe, die man strikt einhalten musste. Also du konntest ja nicht einfach die Totenruhe und den Frieden der Verstorbenen stören. Du konntest die nicht einfach ausgraben oder für irgendwas verwenden. Das war ja gotteslästerlich. Und es gab aber welche, die haben das natürlich nicht so ernst genommen. Die sind halt dann rumgerannt auf dem Friedhof, haben mal hier und da ein bisschen was ausgebuddelt. Und das hat natürlich mit zur Legendenbildung beigetragen. Wenn nämlich die Leichen ausgebuddelt worden sind und später wieder mühsam reingestopft, also wenn man nur was untersucht hat und die dann zurückgebracht hat vielleicht, oder eben ausgegraben und nicht zurückgebracht, dann waren ja die Gräber offen. Und was haben sich dann die mittelalterlichen Leute dabei gedacht? Oh mein Gott, der Tote ist aus dem Grab gekommen. Ja.
Ja. Mythos-Wiedergänger sozusagen.
Genau. War aber dann halt, also ich würde mal behaupten, in den meisten Fällen war es nicht so. Vielleicht ist mir irgendwas entgangen und es ist irgendeiner rausgekommen. Es gab ja damals auch die Angst, dass die Leute vielleicht bei lebendigem Leib, also Scheintote, dass die beerdigt wurden. Und die haben sich ja mit ganz verschiedenen Vorrichtungen beerdigen lassen, mit so Glöckchen am Handgelenk oder so, ja. dass dann über dem Grab, also über der Erde, dass die dann, wenn sie mit der Hand schütteln, dass dann oben das Glöckchen angeht. Und dann wissen die Totengräber, oh je, der lebt ja noch, da müssen wir den sofort rausholen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie oft das funktioniert hat. Und wenn oben ein bisschen Wind ging und das Glöckchen gebimmelt hat, dann haben die da alle fleißig angefangen zu graben und dann war da aber nichts. Also dann war da immer noch tot. Also ich stelle mir das ein bisschen kompliziert vor.
Es gab auch Selbstschussanlagen, die diese Grabräuber dann sozusagen ausgelöst haben, aus Versehen. Die waren so, die um die Gräber herum waren Schnüre, so ein Netz von Schnüren sozusagen. Und am Ende dieser Schnüre waren eben ja so eine Art Gewehr auf einem Stab in die Erde gesteckt und die haben dann abgefeuert, ne, wenn jemand über so eine Schnur gestolpert ist, um diese Grabräuber eben zu verscheuchen oder um die Ecke zu bringen. Die waren schon ganz, ganz schön erfinderisch damals. Also es muss ganz schön abgegangen sein, was den Leichenraub anging, dass sie da solche Sachen erfinden mussten. Ne?
Aber auch ungünstig, jetzt stell dir vor, du gehst einfach aufs Grab von jemandem, möchtest bei den Eltern vielleicht einen Blumenstrauß ablegen und dann geht eine Selbstschutzanlage los und erschießt dich.
Ja, ich denke, die haben die in der Nacht angebracht und in der Nacht waren, glaube ich, die Friedhöfe damals zu. Und da gab es ja auch meistens so einen Friedhofswärter, der da rumgelaufen ist. Also in der Regel, wenn einer drüber gestolpert ist aus Versehen, konnte es nur der sein, wenn er irgendwie nicht dran gedacht hat. Aber so ein Fremder durfte nachts, glaube ich, nicht in den Friedhof rein. So war das, glaube ich, damals. Und heute sind die Friedhöfe nachts auch oft zu, ne? Zugeschlossen. Also nicht überall, aber kenne das auch so.
Ja, aber wer möchte schon nachts über den Friedhof gehen? Also ich nicht.
Ja, ich finde das ganz interessant manchmal.
Möchtest du auch was ausgraben?
Nee. Möchte nichts ausgraben. Wenn man über Frankenstein redet, dann hat man auch einen Namen im Kopf, der aber nichts mit der Figur des Frankenstein zu tun hat, wie du sagst. Das ist der Johann Konrad Dippel, über den ich gelesen habe. Du sagst ja, er war nicht die Vorlage für den Viktor Frankenstein. Finde ihn aber auch ganz spannend, diesen Johann Konrad Dippel. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe gelesen, er ist sogar auf dieser Burg Frankenstein im Odenwald geboren. Ob das jetzt stimmt, das weiß ich gar nicht. Und dieser Mann ist später Arzt und Alchemist geworden. Und Dippel selbst soll ebenfalls an Leichen, die er vom Friedhof gestohlen hat oder Schrägstrich hat stehlen lassen, experimentiert haben. Hast du davon auch gehört?
Also ich habe da natürlich recherchiert im Zusammenhang. Ich weiß jetzt nicht, womöglich habe ich diese Quellen, die du da hattest, jetzt nicht herangezogen oder nicht gefunden, gesehen, was auch immer. Nach den Sachen, die ich entdeckt habe, hatte der also gar nichts damit zu tun. Also es gibt einen viel heißeren Anwärter für den echten oder für die Vorlage von dem Dr. Frankenstein. Da müssten wir vielleicht noch drauf eingehen, wie diese Autorin überhaupt dazu kam. Ja. Also da gibt es ja auch noch interessante Querverweise. Wir möchten nur nicht zu viel verraten, weil die Leute sollten ja nach Möglichkeit das Buch kaufen, damit sie schön der Reihenfolge nach alle Fakten lesen können und auch schön, wie man die herleitet. Also einfach nur mit so 2, 3 Hinweisen, das genügt eigentlich denjenigen, die sich dafür interessieren, genügt es in der Regel ja nicht. Man möchte ja wissen, ja, wie kommt die denn auf diese Idee? Mhm. Aber zu deiner Frage zum Dippel, also den hatten wir jetzt in unserem Buch nicht als Kandidaten. Der Dippel, der ist 1673 geboren worden, aber im Forsthaus der Burg Frankenstein. Und zwar im Odenwald, das muss ich noch dazu sagen. Es gibt ja 4 Burg Frankensteins in Thüringen, im Odenwald, im Rheinland-Pfalz und noch in Schlesien. Und das Richtige ist natürlich die Burg im Odenwald. Und dort kam der auf die... Du möchtest noch was?
Ja, entschuldige bitte. Warum heißen die alle Frankenstein? Ist es darauf bezogen? Bei jeder?
Also die heißen Burg Frankenstein. Die haben halt den Namen Burg Frankenstein und Schloss Frankenstein. Wahrscheinlich war der Name halt einfach damals, also dieses Geschlecht hat ja mehrere, ja. So wenn du die Habsburger suchst, die haben ja wahrscheinlich auch mehrere Niederlassungen, da hatten wir halt mehrere Frankensteins. Mhm. Aber diese Burg, die war halt die richtige, also die im Odenwald. Mhm. Und so eine Burg hat ja immer, ist ja nicht nur das reine Gemäuer, sondern da gehört ja auch ein bisschen Land dazu. Oder es gibt, die wurde halt von diesen Burgmauern umgeben, wie sagt man das so schön? Ja. Und innerhalb gibt es ja auch mehrere, da gibt es ja auch Ställe, Stallungen, Bedienstetenhäuser und so weiter. Also das Forsthaus war eben auf dem Grund dieser Burg. Und der Johann Konrad Dippel wurde im Forsthaus geboren. Und seine Eltern, der Vater war sogar Pfarrer, also die hatten mit dem Forsthaus eigentlich nichts zu tun, aber die sind damals vor den französischen Truppen geflohen, da war Krieg. Wie so oft eigentlich, da war ja immer irgendwas los damals. Und dann sind die geflohen und im Forsthaus hat dann seine Mutter ihn zur Welt gebracht. Ah, ja. Deswegen, wenn man jetzt sagt, er ist auf der Burg ja sogar zur Welt gekommen, da assoziiert man damit, dass er da vielleicht gewohnt haben könnte oder bei den Burgherren da irgendwas zu tun hatte. Nein, er war da jetzt einfach auf der Flucht, wie ganz viele andere. Also da sind viele auf dieser Burg dann zur Welt gekommen, als sie sich versteckt haben vor den französischen Truppen. Aha. Und dann ist er später ins Pfarrhaus nach Niederbeerbach. Also ich bin jetzt gar nicht aus dieser, also ich war noch nie im Odenwald. Ich denke mal, wenn du dort vielleicht schon unterwegs warst, dann kannst du mit dem Namen mehr anfangen, falls es diese Mini-Ortschaften noch gibt oder vielleicht sind die auch groß. Also Niederbeerbach und Niederramstadt gab es da. Und dort hat sein Vater dann als Pfarrer gearbeitet. Und weil eben während dieses pfälzischen Erbfolgekrieges so viele Leute da Schutz gesucht haben in den Burgmauern, sind da halt so viele Leute zur Welt gekommen, so viele Kinder, dass es jetzt halt nichts damit zu tun hat, dass man die Burg Frankenstein und Johann Konrad Dippel hat jetzt eben nicht diese enge Verbindung. Mhm. Er war dann wohl halt häufiger auf der Burg, wurde eben dort geboren, in diesem Forsthaus, aber ansonsten hatte er da halt keinen Bezug. Dann hat er tatsächlich, wie du ja sagst, er hat Philosophie und Theologie studiert, hat als Hauslehrer gearbeitet, hat sich dann der Alchemie noch zugewendet und war später sogar noch in Holland und dort hat er Medizin studiert und auch abgeschlossen. Dann hat er als Arzt gearbeitet und kam dann später wieder zurück und hat in in Berleburg, ich muss auch schon überlegen, in Berleburg hat er dann bei dem Graf Kasimir zu Sayn-Wittgenstein, hat er dann auf dem Schloss gelebt. So, und dann hat er später wohl, da hat er aber mit Alchemie viel zu tun gehabt, also jetzt nichts mit gruseligen Dingen, da wurde überliefert, dass er versucht hat, beim Landgrafen Ernst Ludwig, also in Darmstadt, hat er dann versucht, mit Rezepte von zu tauschen, wie man Silber in Gold verwandelt, gegen Geld und so. Aber bevor sie sich da irgendwie handelseinig wurden, ist er halt gestorben.
Natürlich hört sich die Geschichte, wie ich sie gelesen habe, besser an. Dass Johann Conrad Dippel auf Burg Frankenstein geboren wurde, das hört sich natürlich besser an. In Verbindung mit der Geschichte des Frankenstein ist das natürlich ja, ein guter Aufhänger. Aber wie man jetzt von dir gehört hat, ist da gar nicht so viel dran. Also ein bisschen ist ja schon dran, aber natürlich ganz anders. Das hört sich schon wieder ganz anders an, die Geschichte.
Ja, dann es wird trotzdem gesagt, dass er dort bei der Bevölkerung als Hexenmeister galt. Vermutlich eben auch, weil er Alchemist war. Und dass er da auf dem Friedhof oder auf der Burg soll er halt in den Rauhnächten, soll er vielleicht so ein bisschen, soll er ein bisschen spuken und anscheinend nach einem Zugang zu einem Labor suchen oder nach seinem Labor. Aber da er eigentlich in der Burg gar nicht war, kann er dort auch schlecht nach einem Labor suchen, denn zuletzt war er ja eben bei diesem Graf Kasimir in Sayn-Wittgenstein auf der Burg Berleburg. Also wenn, dann hätte er ja eigentlich dort nach Laboren suchen können und nicht unbedingt damals, also nicht da, wo er geboren wurde damals.
Lass uns mal ein bisschen drauf eingehen, auf die, nicht auf die Geschichte von Frankenstein, sondern auf die Hintergründe. Mary Shelley ist ja irgendwie auf die Person gestoßen, über die wir jetzt nicht so sehr eingehen wollen. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, wie du schon gesagt hast. Aber wie ist sie denn vorgegangen?
Ja, also eigentlich ist die Geschichte ja, das ist aber auch bekannt, also wir verraten jetzt nicht zu viel, dieses Monster oder diese Geschichte, die wurde ja am Genfer See geboren. Und die Mary Shelley, die war da in der Schweiz, die hat den Lord Byron besucht, der war ja auch Schriftsteller. Und der Lord Byron, der war dort mit seinem Hausarzt, mit dem Dr. Polidori. Dann hat die Mary Shelley hat ihren Verlobten dabei gehabt, den Percy Shelley und ihre Stiefschwester Claire. Die hatte mal so ein Techtelmechtel mit dem Lord Byron. Und die saßen da alle und dann war wohl ein richtig übles Gewitter, Unwetter. Also die konnten nicht raus und denen war es dann stinklangweilig. Und so wurde es halt überliefert, womöglich, vielleicht ging es ja anders zu, vielleicht waren sie auch total besoffen und hatten dann halt eine blöde Idee. Jedenfalls haben sie beschlossen, dass wenn sie nichts anfangen können, machen sie einen Schreibwettbewerb mit dem Thema Schauergeschichten. Und dann musste jeder von den Anwesenden, hat sich dann zurückgezogen, hat sich versucht, was einfallen zu lassen. Und dann kam die Mary Shelley um die Ecke und hat die Geschichte von Frankenstein, seinem Monster, rausgehauen.
Also
das ist also ganz einfache Sache.
Ja, ganz einfach. Mal schnell die Geschichte von Frankenstein geschrieben, die ja gar nicht komplex ist und lang. Aber also ich habe in so einer Doku mal gesehen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob du dazu Infos hast, dass sie geträumt hat. Also sie einen Traum hatte und in diesem Traum hat ein Doktor eine Leiche zum Leben erweckt.
Also da gibt es ja gibt tatsächlich begründeten Zweifel daran, dass die sich in einer Nacht hingesetzt hat und diesen Bestseller rausgehauen. Man sagt auch, dass sie sich da schon länger gedanklich damit beschäftigt hatte und die Fragmente der Geschichte hatte sie schon im Kopf. Und die haben dort, wurde auch behauptet, die haben dort eine spiritistische Sitzung abgehalten, war aber damals auch ganz gängig. Jeder hat ja im viktorianischen Zeitalter zum Beispiel, hat ja jeder eine Seance gemacht und die haben halt da auch Interesse dran gehabt und die seien davon noch beeinflusst worden. Also es gibt jetzt so viel, du kannst halt nicht mehr nachfragen, weil die Sache ja doch schon eine Weile her ist. Und deswegen wird es ein bisschen schwierig. Also ich denke auch, dass sowas Komplexes haut man meistens nicht innerhalb von ein paar Stunden oder zwei, drei Tagen raus und bringt es zu Papier, sondern sie hat sich da schon beschäftigt. Über einen Traum allerdings, wie du gehört hast, habe ich jetzt nichts gelesen bei der Recherche. Es ist aber so, dass sie sich für dieses Thema interessiert hat und dass sie auch sich mit dem Dr. Polidori, also mit dem Arzt von dem Lord Byron, die waren ja alle zusammen, da haben sie sich drüber unterhalten. Weil damals gab es ja viele, viele Wissenschaftler, zum Beispiel den Darwin gab es ja noch, Damals hat man auch den Galvanismus entdeckt. Da war ja gerade so die ganze, wie sagt man, so ganz viele interessante Dinge waren da ja am Entstehen, wissenschaftlich gesehen. Und da hat man ja schon mehrere Sachen versucht, so wie wir heute in der Schule manchmal noch probieren müssen, einen Frosch mit zum Leben zu erwecken sozusagen. Ja. Nee, also wir erwecken die ja nicht zum Leben im Biologieunterricht, aber wir wenden Elektrizität an, um die dann so zucken zu lassen. Ja. Also ich musste das Gott sei Dank nicht, ich hätte es nicht gemacht. Wir durften dafür Kuhaugen zerteilen, das habe ich auch nicht gemacht. Aber solche Dinge. Und da haben die sich einfach, das war damals, man hat sich da halt informiert, so wie wir jetzt bei Facebook irgendwas lesen, war die halt mittendrin in dieser wissenschaftlichen Landschaft, wo sie sagt, oh mein Gott, habt ihr gehört, da hat jemand versucht dies und jenes und oh, Elektrizität, jemand hat dies und jenes probiert und herausgefunden. Also da waren die ja total im Thema und dann war noch ein Arzt live dabei. Und so habe ich jetzt zum Beispiel gelesen, dass die sich durch diese Unterhaltungen, die sie hatten am Genfersee, dass die sich da gegenseitig hochpushen konnten mit den aktuellen Informationen, Alchemie und Chemie und sowas.
Sie muss sich ja auch ausgetauscht haben mit irgendjemandem. Allein schon die medizinischen Sachen. Ich meine, Viktor Frankenstein in der Geschichte näht er ja Körperteile aneinander und verbindet da auch die Muskeln und die Sehnen und die ganzen Adern und was weiß ich. Ne? Das beschreibt sie ja. Ne? Jetzt nicht detailliert, genau. Aber sie beschreibt ja, dass das nötig ist, was sie die Nerven, was sie sich alles zu verbinden, das schreibt sie ja, das muss irgendjemand, ja, muss ihr das ja gesagt haben, ne? Das weiß man ja nicht einfach so.
Genau, deswegen auch dieser begründete Verdacht, dass sie sich schon länger mit der Geschichte getragen hat und dass sie sich hat beeinflussen lassen von einfach von der Situation, von der wissenschaftlichen aktuellen Lage der Zeit damals, dass sie sich da halt schon ausgetauscht hat. Und ihr Vater war auch sehr belesen, die Mutter war Übersetzerin, die Stiefmutter hat beispielsweise für die Gebrüder Grimm Sachen übersetzt. Also sie hatte schon einen sehr guten Zugang zu verschiedenen Informationsquellen, zu Bibliotheken, zu berühmten Leuten von damals, zu studierten Leuten. Also sie hatte da sehr viele Möglichkeiten, an Informationen zu kommen.
Und ist ihr auch gut gelungen. Ich liebe die Geschichte von Frankenstein. Viktor Frankenstein, eine krasse Figur in der Geschichte, also die Figur in der Geschichte, besessen und getrieben von der Vorstellung, das Geheimnis des Lebens zu entdecken oder man kann ja sagen, den Lebensfunken zu entdecken. Dafür gibt er ja alles auf, seine sozialen Kontakte, seine Gesundheit und am Ende auch das Leben seiner Familie und das seiner Freunde leider. Seines Bruders zum Beispiel, der von Frankensteins Kreatur getötet wird. Und tragischerweise möchte die Kreatur sich anfreunden mit dem Bruder von Viktor Frankenstein. Ne? Und weil der junge Mann Angst hat, erwürgte ihn leider. Eine tragische Geschichte.
aber für dieses Monster war es ja natürlich auch nicht witzig, weil es wurde nicht gefragt. Gut, wenn wir geboren werden, werden wir auch nicht gefragt. Aber unser Hintergrund, wenn du jetzt einfach so auf die Welt kommst und so aus deiner Mutter raus schlüpfst, dann bist du ein fröhliches kleines Baby und wirst von allen geliebt. Und da wird jetzt ein Monster geschaffen, zusammengesetzt aus verschiedenen Leichenteilen, mit einem Stromstoß ins Leben gerufen. Es gibt niemand, der so aussieht. Es gibt keine richtige Familie. Dieses Ding, diese Kreatur, die ist ja völlig alleine. Die ist auf sich gestellt und natürlich geistig etwas beeinträchtigt, weil das Gehirn, klar, du kannst ein Gehirn beleben, aber der hat ja irgendeine Leiche genommen. Also mit dem Inhalt im besten Fall von demjenigen, der das Hirn vorher hatte. Das könnte ja jemand sein, der vielleicht gar keine Schule besucht hat oder der einfach nicht viele soziale Kontakte hatte. Da kann ja ganz viel fehlen, also sozial, emotional, bildungstechnisch. Und so jemand wird dann einfach in einem etwas hässlichen Körper durch die vielen Narben, sage ich, in einer Übergröße, dann so in die Welt geschickt und dann heißt, okay, ich habe dich jetzt erweckt, du bist jetzt da. Ja, und das Monster fühlt sich keinem zugehörig, es weiß nicht, was es machen soll. Es hat ja dann keine Möglichkeit für eine Schulausbildung, es kann keine Ausbildung beginnen, es kann sich gar nie integrieren. Das ist von Anfang an dazu verdammt, aussätzig zu sein.
Ja, die Kreatur sehnt sich ja von Anfang an nach Zuneigung und nach Zugehörigkeit. Eigentlich ist die Kreatur auch ein guter und einfühlsamer Charakter, kann man sagen, in der Geschichte. Hilfsbereit. Da gibt es die Stelle, wo er bei so einer Bauernfamilie lebt, glaube ich, ne? Und da hilft er auch beim Holz machen oder Holz tragen, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, er möchte lesen lernen und bringt es sich dann irgendwie selbst bei, teilweise. Er isst auch kein Fleisch, glaube ich. Also er will, glaube ich, nichts töten und um das zu essen oder so. Aber die ständige Ablehnung, die die Kreatur erfährt, macht ihn eben regelrecht depressiv und lässt ihn halt zur rasenden Bestie werden. Die Geschichte von Frankenstein, da muss ich immer dran denken, an diesen russischen Chirurgen, Wladimir Petrovich irgendwas, der in den 50er Jahren, glaube ich, habe ich gelesen. Hätte mir das ein bisschen besser aufschreiben sollen. Aufmerksamkeit erreicht hat, als er einen zweiköpfigen Hund erschaffen hat. Er hat eben den Kopf eines Welpen an den Körper eines ausgewachsenen Schäferhundes, glaube ich, angenäht. Und für eine kurze Zeit, ich weiß nicht wie lange, einen Tag oder so, oder vielleicht sogar ein paar Stunden, haben diese beiden Köpfe gelebt, ganz normal. Also die konnten bellen, fressen. Aber ich glaube, nach einem Tag oder zwei Tagen ist der Hund dann, oder die Hunde, wie man es auch nennen will, gestorben. Der Mensch, die Geschichte von Frankenstein ist eben das, wonach viele Menschen streben, ne? Nach dem den Lebensfunken sozusagen zu finden. Wird ja heute noch viel probiert. Hier, da gab es diesen Chirurgen, der versucht hat, war das ein Italiener, der versucht hat, diese erste Kopftransplantation durchzuführen. Davon hast du sicher gelesen, das war, glaube ich,
ja, der Sergio Canavero, der wollte diesen Kopf verpflanzen an diesen behinderten jungen Mann, der Valery
Spiridonov oder so.
Habe ich überlegt, wie der sich ausspricht. Und der Russe hat aber dann einen Rückzieher gemacht, der wollte dann nicht mehr. Und zuerst durfte der ja auch gar nirgends diese OP machen, dann hieß es, er macht es in China, weil da gibt es diese strikten Regeln nicht. Also da ist eigentlich jedem egal, was du verpflanzt oder was du wo wegschneidest. Und plötzlich gab es da auch einen Rückzieher und dann hat man nichts mehr davon gehört. Also das war ja schon 2017 oder so. Also, und zwischendurch gab es Experimente, da hat man mal einen Affenkopf verpflanzt.
Ja.
Aber das ist so völlig unnötig, diese Tiere zu quälen. Ich meine, die spüren ja auch einen Schmerz und das sind auch Lebewesen. Du kannst doch nicht einfach sagen, jetzt mache ich einen Hundekopf weg, jetzt mache ich einen Affenkopf weg, jetzt versuche ich es an einem Menschen. Du weißt ja gar nicht, was da dabei überhaupt rauskommt. Vielleicht lebt er wirklich nur einen Tag oder auch gar nicht.
Ja.
Also das wäre halt schon scheiße irgendwie. Also muss man ja nicht haben. Aber du siehst, es war damals schon so. Damals, die aktuelle wissenschaftliche Entwicklung war schon so, dass die Mary Shelley, also das Buch geschrieben hat, ihren Bestseller, da war schon so eine gewisse Entwicklung, da hatten die Leute das schon vor, also gemacht haben sie es nicht, sonst würden ja lauter wiedererweckte Menschen rumrennen. Und aber auch heute noch sind wir dran und versuchen dies und jenes zu verpflanzen und zu experimentieren.
Wir versuchen regelrecht Gott zu spielen, oder manche Leute versuchen regelrecht Gott zu spielen. Also dieser Sergio Canavero, das finde ich höchst bedenklich. Natürlich ist es für jemanden in der Situation wie der Mann ist schwer krank, dieser Valery Spiridonov, der war schwer krank oder ist schwer krank, der hat so eine Muskelkrankheit, glaube ich, ne? Ich glaube, der wurde dann irgendwann Vater. Ich glaube, er hat eine Freundin gefunden oder eine Frau gefunden und die wurde dann schwanger und ich glaube, deswegen hat er das alles gecancelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Mann hat halt wirklich versucht, in meinen Augen Gott zu spielen. Also das ist schon heftig, wenn du sagst hier, um den Kopf zu transplantieren, muss der junge Mann erstmal sterben, sozusagen, ne? Also muss erstmal für eine kurze Weile sterben und dann wird der Kopf wieder, selbst wenn das klappt, der Mann wäre querschnittsgelähmt, ne? Also es haben ja auch diese Versuche mit diesen Affen, von denen du erzählt hast, gezeigt, dass diese Affen, die konnten sich ja nicht bewegen, die waren ja alle vom Hals abwärts gelähmt. Die konnten sich ja nicht bewegen, die konnten jetzt zwar und mussten auch, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, künstlich beatmet werden. Also die konnten nicht mal alleine atmen. Also der junge Mann, selbst wenn es funktioniert hätte, hätte im Nachhinein vermutlich noch weniger Lebensqualität gehabt, als er es vorher hatte. Du musst ja auch bedenken, der hätte sein Leben lang irgendwelche krassen Medikamente schlucken müssen. Ich meine, es ist nicht, dass du eine Hand oder einen Finger irgendwie transplantierst, ne? Wenn die halt weg ist, die Hand, auch wenn es sehr schlimm ist und sehr blöd ist, dann ist die eben ab, ne? Aber du kannst eigentlich trotzdem ein halbwegs normales Leben führen, sag ich mal, wenn dir eine Hand fehlt oder ein Fuß oder der Unterschenkel, was weiß ich. Natürlich ist es furchtbar, aber ich meine, du kannst ja trotzdem viel Lebensqualität zurückholen mit einer Prothese, sag ich mal. Aber wenn der Kopf auf einem Körper ist, wo er nicht hingehört, da sieht es wieder ganz anders aus, ne? Also allein schon, wie gesagt, du liegst dann da, kannst dich vermutlich vom Hals ab nicht mehr bewegen und musst dein Leben lang, solange du da liegst, Medikamente schlucken und vermutlich nicht nur ein, zwei Tabletten. Das wird wahrscheinlich einiges sein, von denen du auch Nebenwirkungen haben wirst, ne?
Ja.
Also das ist halt eben so eine Sache. Um herauszufinden, ob sowas wirklich funktioniert, muss man es irgendwie tun. Die Frage ist, darf man es tun, ne? Das ist halt eine moralische Frage.
Da war doch jetzt im Januar wurde doch dem ersten Menschen ein Schweineherz transplantiert.
Ja, der ist auch gestorben.
Der ist im März gestorben, genau. Ja. Der hat auch ausdrücklich in so einem, ja, so einem Videobeitrag, den hat man ja noch, weißt, dann liegt er schon fast im Sterben, weil er so schwer am Herz hat. Und dann kommt ein Kamerateam und knallt ihm dann noch so ein Mikro unter die Nase. Das hätte ich fast gesagt, in die Fresse, man darf sich ja nicht so ausdrücken, aber das ist ja wirklich rüpelhaft. Da liegst du fast auf dem Totenbett und dann kommt ein Team und kommt mit der Kamera direkt voll in der Nahaufnahme und dann kriegst du noch das Mikro auf die Nase und ja, und was, wie finden Sie das alles und wie fühlen Sie sich? Ja, wie fühlt der sich? Als ob er gleich stirbt, wenn er keine Hilfe bekommt. Und dann kriegt er das Schweineherz und dann hat der Mann noch gesagt, das habe ich zufällig im Fernsehen gesehen, er sagt, okay, vielleicht muss er dann trotzdem sterben, aber vielleicht auch nicht. Und sogar wenn er sterben würde, würde es ja was bewirken, dass er sich bereit erklärt. Denn die Menschen könnten, also die Ärzte, die das machen, könnten ja sehr viele Erkenntnisse gewinnen, wenn sie das bei ihm jetzt einsetzen. Und vielleicht klappt es ja und man kann dadurch später anderen Menschen helfen. Jetzt hat man ja gesehen, es hat nicht funktioniert und vielleicht rettet es jetzt sehr viele Schweine davor, dass die einfach nur getötet werden, um ein Herz rauszupflücken und irgendjemandem einzupflanzen, der dann halt 8 Wochen damit lebt und dann auch stirbt. Das ist einfach nicht ausgefeilt. Also diese Versuche am Leben kostet sowohl die Tiere als auch die Menschen, an denen man das dann ausprobiert, kostet dann beide das Leben. Das hilft halt nichts.
Das ist es. Die Frage ist, hätte es funktioniert, rechtfertigt es dann, weißt du, Schweine zu züchten, um die Herzen zu bekommen, ne? Ich meine, die Schweine werden jetzt auch geschlachtet, massenweise und sinnlos irgendwie schlecht gehalten und damit tausende tonnenweise das Fleisch wird weggeworfen auf der Welt, weißt du, das finde ich auch ganz furchtbar, dass wie viele tausend Tonnen Fleisch weggeworfen werden jedes Jahr, ist grausam. Für so eine Sache weiß ich nicht, ob das trotzdem vertretbar ist, dann Tiere zu züchten, um irgendwie vielleicht an ein Herzen zu kommen, um Herzen zu produzieren. Ich meine, du bringst ein Lebewesen zur Welt, um es dann zu töten, um ein anderes Lebewesen am Leben zu erhalten. Das bedeutet halt, dass ein Lebewesen weniger wert ist als das andere. Und das sehe ich halt immer kritisch, ne? Auch wenn es ein Schwein ist. Von Schweinen weiß man halt mittlerweile auch sehr viel. Das sage ich nicht, weil ich selbst hier Schweine als Haustier habe. Aber das ist eben so. Von Schweinen weiß man eben viel. Die sind sehr intelligent, ne? Sind sehr sozial.
Ja,
und
naja, mit 3- oder 5-jährigen Kindern. Also die haben schon ein gewisses Potenzial. Die kannst du gar dressieren.
Ja, die sind fast schlauer als Hunde, glaube ich sogar, ne? Es ist eben so eine moralische Frage, die halt sehr schwierig zu beantworten ist. Was wäre jetzt gewesen, wenn dieser Mann noch irgendwie 20 Jahre oder 30 mit diesem Herz gehabt hätte, ne? Was wäre gewesen?
Dann hätte man angefangen, die Tiere auszuschlachten. Also dann wäre bestimmt, aber es gibt doch auch, jetzt mir entfällt natürlich wieder, wie es heißt, es gibt doch diesen Film, wo die Menschen, das fallen nicht mal die Schauspieler ein, das kam erst kürzlich, die werden doch gezüchtet als Duplikat von lebenden Personen, als Ersatzteillager.
Ja.
Und sobald die dann, die echten Personen dann krank werden, kann man einfach diesen Klon, kann man dann ausschlachten, weil die ja genetisch identisch sind. Und dann wird der Klon halt umgebracht, dass man dann einfach das Herz oder die Lunge, was man braucht, übernimmt, weil dann gibt es ja keine Abstoßreaktion.
Ja.
Und diese Klone, die flüchten dann. Mir fällt dann wahrscheinlich erst heute Nacht irgendwann wieder ein, wie der Film hieß. Ja. Ich dachte, du kennst den vielleicht.
Ich habe ihn auch im Kopf. Ich hab's vor Augen. Ich sehe das regelrecht vor mir, aber mir fällt auch nicht ein, wie heißt der Film. Aber ich weiß genau, was du meinst, ja. Die werden eben gezüchtet als Ersatzteillager, ja. Das stimmt.
Genau. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir von uns vielleicht noch Klone anfertigen, du weißt ja gar nicht, wie sich das in 100 Jahren oder so entwickelt, auf welche blöden Ideen man dann kommt, dann gibt es von jedem ein Ersatzteillager, dann lebst du vielleicht 1000 Jahre und kannst bei jedem Bedarf, machst einen Klon kaputt. Der lebt ja aber auch, der muss ja durchblutet sein und alles, der muss ja leben, damit die Organe funktionsfähig sind und damit die dann immer gleich alt sind wie du. Also, dass es passt. Ich meine, du kannst einem Baby ja nicht ein Herz einsetzen, was dreimal zu groß ist, weil es von einem 40-Jährigen kommt.
Ja.
Oder umgekehrt kannst du ja auch keine, von einem ein Jahre alten Klon kannst du ja nicht, wenn du 80 bist, ein Herz einsetzen lassen bei dir. Also es muss ja immer passen.
Ja. Was ich ganz interessant finde, ist die Forschung mit diesen Wasserlurchen, hier diese Axolotl, hast du davon schon mal gehört?
Die nennen ja, sich, die sind ja so süß.
Ja, da hatte ich auch schon als Haustier die Dinger. Interessanterweise sind die in diesem, die kommen nur in einem See vor.
In Mexiko.
In diesem einen See in Mexiko. Die gibt es gar nicht, nirgends anders. Die gibt es nur dort. Und dort sind die ganz kritisch gefährdet. Also die sind wirklich vom Aussterben bedroht. Aber im Tierhandel auf der ganzen Welt gibt es die en masse. Also ich hatte selbst welche. Wir hatten hier in einem Aquarium, in so einem kühlen Raum, hatten wir mal welche Männchen, Weibchen zusammen. Die haben Unmengen an Junge bekommen. Also wirklich Unmengen an Eiern waren da ständig an den Pflanzen geklebt und die sind dann alle geschlüpft. Und wenn du die drin gelassen hast, dann wurden die gefressen von den Großen. Aber wenn nicht, dann, also da kamen ja so viele auch durch. Die sind halt sehr interessant und das sind ja nicht die einzigen Lurche, sag ich mal, die Sachen teilweise regenerieren können. Also die können wirklich, wenn der Schwanz abfällt oder ein Bein, dann regenerieren die das fast komplett wieder, ne? Also das bastelt sich einfach sozusagen wieder hin. Das finde ich faszinierend.
Ja, da gibt es ja auch die Forschung. Die versuchen natürlich jetzt, die armen Axolotl auseinander zu pflücken.
Ja.
Also im übertragenen Sinn, um rauszufinden, was machen die oder wie geht es, dass die was nachbilden können. Also wenn gerade, wie du sagst, wenn der Schwanz fällt, wenn ein Bein fällt. Und dann versucht man dann, diese Sachen parallel auf den Menschen zu übertragen. Was müsste man beim Menschen machen, dass bei uns auch ein Arm nachwächst?
Ja, müsste in der Genetik muss man da eben nachgucken, irgendwo wahrscheinlich, ne? Was man genetisch verändern müsste, damit das bei uns auch möglich wäre. Also das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Also die Forschung in diese Richtung finde ich wirklich spannend. Stell dir vor, du verlierst einen Arm und der wächst einfach nach. Wie krass wäre denn das, ne? Bei diesen,
da gibt es sicher eine passende Impfung dazu.
Vielleicht gibt es da eine Impfung dazu. Das kann natürlich sein, ja. Wie, vielleicht bei den Axolotln ist es ja so, dass die sogar Teile vom Auge und sogar Teile des Gehirns wachsen zurück. Wenn die so schwer am Kopf verletzt sind, dass wirklich das Gehirn teilweise beschädigt ist und die Augen, dass sogar das teilweise nachwächst. Ist wirklich faszinierend, wirklich wahnsinnig faszinierend, finde ich das. Also sehr heftig.
Ja, aber weißt du, was dann passiert, wenn jemand so ein Tier untersucht auf diese Sachen? Die gehen natürlich hin und verletzen das Auge und das Gehirn.
Natürlich.
Oder die reißen dem das Bein aus, um zu gucken, ob es dann nachwächst. Also als ob das Tier keinen Schmerz hätte. Das, dem kannst du doch nicht den Schädel zertrümmern, um zu gucken, ob sich das regeneriert. Wie widerlich ist denn sowas?
Es ist widerlich. Das ist eben diese moralische, ja, die Frage der Fragen, wenn es um solche Dinge geht. Wie weit darf man gehen, um vielleicht viele Leben zu retten? Darf man Lebewesen wehtun, um vielleicht danach ihnen nicht mehr wehtun zu müssen, weil man dann weiß, wie es geht und kann damit vielleicht viele Leute, Kinder retten. Ne? Es ist eine Frage, die halt sehr schwer zu beantworten ist. Und ich möchte mich nicht anmaßen, da irgendwie mein Urteil abzugeben. Ich finde es natürlich verwerflich, wenn Affen, Schweine, was weiß ich, da hier geköpft werden, um sie irgendwo anders wieder dran zu nähen oder so. Das ist natürlich verwerflich vom Feinsten. Aber ja, die Frage, darf man das, ist halt schwierig zu beantworten. Wie gesagt, vielleicht, wenn man durch diese Experimente auf irgendwas stößt, was vielleicht schwerkranken Menschen hilft, ne? Oder einem Kind das Leben rettet, das ist halt, ja.
Aber es sind ja immer zwei betroffen.
Ja.
Also wenn du einen neuen Körper haben möchtest und dein Nachbar ist vielleicht krank, dann denkst du, okay, da kann ich vielleicht mit dem Nachbarn irgendwas tauschen. Ja, aber einer von beiden ist nachher dann tot. Also der Nachbar könnte deinen Kopf haben oder du seinen Körper oder wie auch immer, aber es bleibt halt einer von beiden übrig. Es muss immer einer draufgehen, damit der andere dann den Rest hat. Und wenn du jetzt im Sterben liegst und sagst, könnt ihr bitte meinen Kopf auf irgendeinen anderen Körper machen, dann muss ich dir ja erst einen Körper suchen. Und wem nehme ich den Körper weg? Also jemand anders, der stirbt, hat doch auch das Recht, beerdigt zu sein und noch am Stück zu bleiben. Also unversehrt beerdigt zu werden oder verbrannt oder was er halt will, aber diese Totenruhe, diese Pietät zu haben, zu sagen, okay, ich pflüge dich nicht auseinander, ich klaue dir nicht deinen Körper oder ich bringe dich nicht um, damit der Daniel Bechmann jetzt einen Körper hat für seinen Kopf.
Gehen wir in die Science Fiction. Was hältst du davon? Du hast schon gesagt, dass in diesem einen Film, von dem wir sprachen, ging es darum, dass Körper gezüchtet werden, sozusagen Menschen gezüchtet werden, Klone, um eben ja die Ersatzteile zu ernten. Wenn jetzt deine Niere kaputt ist, dann schlachtest du den sozusagen ab und holst die Nieren da eben raus und lässt sie die einpflanzen. Und die werden auch nicht abgestoßen, weil das ja dein genetischer Klon ist, sozusagen. Jetzt, was hältst du denn von sowas? Jetzt stell dir vor, man könnte Körper klonen. Das wäre wirklich möglich, Körper zu klonen. Und stell dir vor, du bist schwer krank und dir kann nur eine Herztransplantation helfen oder eine Nieren- oder Transplantation oder irgend sowas. Du musst dich halt in die Lage versetzen, in der du dann steckst, wenn du derjenige bist, der was hat. Findest du es dann immer noch verwerflich oder würdest du das immer noch ablehnen oder würdest du sagen, scheiß drauf, her damit, vielleicht bist du verheiratet, hast irgendwie 4 Kinder, weißt du? Das ist, vielleicht findest du...
Ja gut, aber diese Klone, die, jetzt fällt mir es auch ein, die Insel mit Scarlett Johansson.
Ja, der ist ja schon älter, der Film, ne? Der ist ja gar nicht so neu. Aber genau, die brechen dann aus, ja.
Wenn wir da ja vorher überlegt haben, jetzt fällt es mir ein. Siehst, ich wusste doch, nach einer Stunde oder so komme ich drauf.
Den gucke ich heute. Klar. Danke für den Tipp.
Kannst du ihn später noch angucken.
Mache ich.
Naja, also wenn jetzt von uns irgendwelche Klone irgendwo rumrennen, aber die leben ja, die sind durchblutet, die haben ein Hirn, die denken mit. Also wir gehen ja von Science Fiction aus und in diesem Film waren das ganz normale Lebewesen mit Gefühlen. Also wenn du die jetzt verletzt, dann spüren die das.
Ja.
Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Klon habe, der aussieht wie ich, aber halt mein Klon ist, dann sage ich, okay, ich bin die einzig wahre Dani und dieser Klon, der ist mir scheißegal, wenn ich was habe, dann töte ich den, schlachte ihn aus. Ja, aber der spürt das auch, der lebt auch, der denkt mit, der weiß alles. Ich bringe faktisch, auch wenn das mein Klon ist, aus meinem Material, bringe ich jemand anderen um, absichtlich. Um den, also bei einer Organtransplantation, wo jemand anders im Sterben liegt, bringe ich den genau genommen auch um, weil der kann ja gar nicht ganz tot sein. Der Blutkreislauf muss ja noch funktionieren, damit die Organe, die ich dann möchte oder bekommen werde, damit die noch versorgt sind. Das ist ja auch so ein ganz schwieriges Ding, so diese Organspende. Aber jetzt meinen Klon umbringen zu lassen mit dem Recht, dass ich sage, es ist ja mein Klon, der gehört mir oder das bin eigentlich ich, den töte ich jetzt und nehme seine Niere. Das fände ich scheiße. Und die Möglichkeit haben wir ja jetzt auch nicht. Ich kann auch niemanden umbringen, wenn meine Niere versagt. Ich muss halt dann eine Dialyse oder Medikamente nehmen oder ich muss sterben. So wie halt schon immer, seit es die Welt gibt.
Weil du aber nicht die Wahl hast. Aber
ja, aber wenn ich die Wahl habe, dann habe ich nur die Wahl, ob ich irgendjemanden töte. Und ich möchte niemanden töten. Also ist die Wahl eigentlich, da müsste ich ja wirklich sehr radikal sein, also ein wirklicher Mörder sein. Und was mache ich dann, wenn ich meinen Klon töte und mir die Niere hole und ein Jahr später müsste ich ein Herz haben? Der Klon ist dann schon tot. Ja, wie viele Klone müsste ich dann um mich rum züchten, damit ich mehrfach irgendwas holen kann? Dann läuft von mir, laufen dann 10 Klone rum, damit ich bei Bedarf jedes Organ oder eine Netzhaut im Auge oder was auch immer, dass ich alles holen kann. Und jedes Mal begehe ich einen Mord, um mir irgendwas wieder zu holen.
Es ist natürlich, also wie gesagt, es ist dann wahrscheinlich, wenn es denn irgendwann mal so weit sein sollte, was vermutlich nicht passieren wird, immer eine Frage von der eigenen Moralvorstellung und was man zu verlieren hat. Ne? Also wie gesagt, jemand, der vielleicht eine junge Familie hat mit 3, 4 Kindern, der wird wahrscheinlich nicht lange zögern, ne? Nehme ich an. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich sehe das ähnlich wie du, natürlich. Aber
also Mord bleibt halt trotzdem, aus welchem Grund? Ja. Ich meine, spielt der Grund, warum du jemanden umbringst, eine Rolle, damit es das rechtfertigt und man sagt dann, ach so, naja, klar, es war zwar ein Mord, aber ich verstehe dich völlig, Herr Bechmann. Nee.
Also aber niemand, aber es wird halt, in diesem Szenario wird dich halt niemand dafür verurteilen, ne? Oder wird niemand schlecht über dich urteilen, sag ich mal. Also wird niemand sagen, du bist ein Mörder, das sagst dann nur du zu dir selbst, aber...
Aber wenn die Klone halt richtig echte Lebewesen, es sind ja dann Menschen, also die müssen ja identisch sein, sonst könntest du das Zeug ja von denen nicht verwenden und dann tötest du eben einen Menschen.
Ja. Und ja, dann, es ist eine krasse Vorstellung, ne? Es ist wirklich eine krasse Vorstellung und ich zum Beispiel, ich finde gut, diese Organspende-Sache, die finde ich ganz gut. Sind auch viele dagegen. Ich finde das ganz gut, wenn jemand freiwillig seine Organe hergibt. Oder was weiß ich, was hergibt, ne? Arme, Beine, was weiß ich, wenn jemand mein Bein braucht, dann soll er es haben, wenn ich tot bin, ich irgendwie durch einen Unfall ums Leben komme. Oder was weiß ich, ne? Von der Treppe falle mir das Genick durch.
Müsstest du dir aber mal eine Doku drüber anschauen und mal, da war so ein Arzt, der ein Transplantationsarzt, der das macht, der die Dinge rausholt, der war im Fernsehen, der hat in so einer Talkshow das erzählt, der sagt, dass die Menschen, die da ausgeschlachtet werden, die leben noch. Und die werden mit einer Wahnsinnsdosis Beruhigungsmittel, also Anästhetikum, was auch immer, werden die ruhig gestellt. Und die Ärzte sind sich völlig bewusst, dass erst in dem Moment, wo sie irgendwas rausmachen, stirbt er. Der ist noch nicht tot. Weil das Zeug wird ja durchblutet. Du kannst nicht von jemandem, der schon ein paar Stunden tot ist, ein totes Gewebe, egal welches Organ, rausnehmen, damit du das dann bekommst. Oder dass du das erst spendest, nachdem du schon eine Weile tot bist. Du musst noch warm sein, dein Blut läuft noch durch und dann wird es rausgepflügt. Und viele kriegen das sogar mit, die reagieren nämlich drauf. Der sagt, es ist dann furchtbar, wenn die Leute anfangen, manche schreien sogar noch, während sie operiert werden. Klar, das sind dann vielleicht Zuckungen. Du kannst auch, es gibt ja Menschen, die wachen während einer OP auf. Ja. Blinddarm-OP und plötzlich sind die wach.
Ich denke, dass wenn Leuten was entnommen wird, dass die dann vermutlich unrettbar eben verletzt sind oder so, also dass die auf jeden Fall sterben würden. Ich weiß, was du meinst. Natürlich muss der Organismus noch irgendwie laufen. Das heißt aber nicht, dass die Person, die da liegt, das überleben würde. Ne? Das denke ich nicht. Wenn, da möchte ich aber dann schon wissen, also dass da nichts mehr geht bei mir. Ne? Also, dass da wirklich keine Chance mehr auf Überleben ist bei mir. Dann können die gerne rausholen, was sie möchten. Übrigens, die erste Transplantation überhaupt, glaube ich, war war Schilddrüsengewebe. Der hat irgendwie ein Chirurg aus, keine Ahnung, Bern oder so, Theodor irgendwas, Kocher, hat die verpflanzt. Schilddrüsengewebe hat er verpflanzt, genau. 1883 rum war das. Ganz interessant, wie lang das schon her ist, ne? 1883. Am 23.12.54, das habe ich mir hier aufgeschrieben, gelingt die erste Nierentransplantation in den USA. Das waren Zwillingsbrüder, die natürlich genetisch identisch waren, deswegen wurde da auch nichts abgestoßen. Auch ganz spannend, das mal zu wissen, wann das war. 54, auch schon lange her.
Krass. Ja, aber vergleichsweise natürlich wieder nicht so lange. Also noch relativ jung, so.
Ja, stimmt.
Sache, also die Erfahrung, manche Sachen, die kennt man schon so lange, wo man sagt, ja, das gibt's auch schon ewig. Gerade solche, wie heißt es, Trepanage? Wenn sie diese Hirn-OPs hatten, wo man schon ganz uralte Schädel ausgräbt und dann sieht, dass die eine Schädel-OP hatten, was aber wieder verwachsen ist.
Ja.
Also bei den alten Maya oder Inka sogar schon, bei den Ägyptern, wenn kleine Stücke Goldplatte oder Eisen oder Kupfer oder irgendwas eingesetzt wurde, was dann wieder verwachsen ist, an dem sieht man ja, dass die Person weitergelebt hat.
Ja.
Also solche Sachen sind dann ja tausende von Jahren alt und dann sprechen wir hier über eine Transplantation aus den 50er Jahren, wo man dann sagt, oh, ja gut, im Vergleich, dass es schon 5000 Jahre die OP am offenen Kopf gibt.
Ja, gut, die hatten wahrscheinlich nicht oft Erfolg auch, würde ich jetzt mal sagen, allein schon, wenn man die Hygiene bedenkt, dass alles, was du heute hast, das gab es ja damals in der Form nicht, Desinfektionsmittel etc. pp., ne, sterile Wundverbände, was weiß ich, da wenn jemand irgendwie im Mittelalter einen Morgenstern auf den Kopf bekommen hat und der Schädel war eingedrückt, war kaputt, das Hirn hat rausgeguckt, dann hat man da halt irgendwie eine Metallplatte drauf geschraubt und du hast entweder überlebt oder nicht, ne? Das Loch irgendwie zugemacht und wie du schon sagst, also ich habe davon auch gelesen, solche Berichte habe ich gelesen, dass die Leute eben, dass das verwachsen war und die Leute eben noch eine ganze Weile sogar, also recht lange sogar noch damit gelebt haben, ne? Das ist wirklich erstaunlich. Und um zurück auf Frankenstein zu kommen, ich weiß gar nicht mehr, wo wir aufgehört hatten. Da
stimmt, das ist mal irgendwann abgedriftet.
Frankenstein war ja sozusagen der erste Chirurg, der Körperteile transplantiert hat. Zu dieser Zeit hat es das ja noch gar nicht gegeben, außer in der Geschichte sozusagen. Ne? Da gab es das ja noch nicht.
Ja, also da gab es aber dann schon viele Versuche. Also verschiedene Ärzte, ich habe da auch einiges recherchiert, was dann im Buch natürlich nachzulesen ist. Da gab es dann schon mehrere Versuche von verschiedenen Personen, die dann probiert haben, ja, kann man irgendwas wiederbeleben, kann man was hin und her vernähen. Das hat sich ja alles ganz vermischt. Und da gibt es ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, das älteste Beispiel, was es damals schon gab. Wir haben doch von Paracelsus, der Arzt und Alchemist, war übrigens auch ein Schweizer, wir befinden uns jetzt am Genfer See und in Bern und überall, also wir sind wieder in der Schweiz. Der Paracelsus, der hat ja schon 1490 oder 1500 irgendwas, hat er von seinem Homunculus berichtet. Da hat er einen künstlichen Menschen gezüchtet. Also die sind ja damals schon auf die Idee gekommen. Und dann hat Goethe noch davon erzählt, dass man so einen Homunculus ja in so einem Kolben, oder wie man das nennt, konnte man heranziehen. Also die haben sich da ja schon jetzt, das sind ja mehrere hundert Jahre, wo die sich damit beschäftigen. Und dann gab es Versuche, wo man mit solchen Totgeweihten, die dann aufgehängt wurden, mit denen hat man dann experimentiert. Da gab es ja auch mehrere. Also da gab es den Giovanni Aldini, den Frankenstein von Bologna, der hat sich damals schon damit beschäftigt, 1700 irgendwas. Also der hat so 1760 bis 1830 hat er gelebt. Und der hat mit den Leichen von Gehängten und Geköpften experimentiert. Da hat er auch probiert, die wiederzubeleben. Das wurde also in mehreren Berichten, wurde das zum Beispiel erwähnt. Da gibt es einen Kalender, Newgate-Kalender. Da geht es um Kriminelle damals. Da sind die Biografien drin, was mit denen passiert ist. Ja, und dann hat man einen aufgehängt, 1803, in einem Gefängnis. Und dann hat man den, gleich nachdem er abgehängt war, hat man den auf die Seite geschafft, zu diesem Arzt. Und der hat dann mal versucht, so ein bisschen die Muskeln zu stimulieren mit ein bisschen Elektrizität. Also weiß nicht genau, was er dann gemacht hat. Und als der Mann dann die Augen aufgemacht hat, dann war natürlich alles schockiert. Da stand, glaube ich, irgendwo, dass einer gekotzt hat, dass er erschrocken ist. Der hat sich halt bewegt. Tja, also damals schon, also vor 200 Jahren.
Ich habe vor ein paar Tagen ein Video geteilt auf meiner Facebook-Seite. Das ist in Schwarz-Weiß, das ist schon lange her. Ich weiß gar nicht von wann. Ich habe mir das leider nicht gemerkt, von so einem, auch von einem Hund, so ein weißer Hund anscheinend war das. Das sieht man leider nur den Kopf. Der Kopf war abgetrennt von diesem Hund. Der lag dort eben in so einer Schale oder irgendwas, glaube ich. Und war verbunden mit Schläuchen, durch die Blut in den Kopf gepumpt wurde. Also diese Hauptschlagadern, die Aorta, die war wahrscheinlich, augenscheinlich mit einer Pumpe irgendwie verbunden, die Blut daran gepumpt hat, stetig. Und die konnten diesen Hund, also den Kopf dieses Hundes, recht lange am Leben erhalten. Das sieht man in dem Video, wie der Hund eben mit, ich glaube, die machen so Zitrone an Wattebausch und halten das ihm an die Nase und der Hund reagiert da drauf ganz extrem und leckt das eben ab. Also er leckt sich da auch den Mund und piekst ihm ins Auge, er blinzelt, machen irgendwelche Geräusche, er spitzt die Ohren und guckt. Also das war mega skurril, das anzugucken. Aber zeigt eben auch wieder mal das große Interesse der Medizin an solchen Dingen. Finde ich schon krass, ne?
Ja, man sieht ja, wie lange sich das dann schon hinzieht. Ja, ja. Ich meine, die Sachen, die jetzt im Roman Frankenstein beschrieben werden, dass dann wirklich das Wesen zusammengesetzt wird, belebt und dann einfach so rumspaziert, das hatten wir ja nie. Also wir haben hier Versuche, den Kopf irgendwo anders drauf, Kopf getrennt, oder versuchen Leute oder Tote, Gehängte zu stimulieren, wenn man die dann mit ein bisschen Elektrizität so anstupst, dass sich ein Bein oder ein Arm bewegt oder die Augen aufmacht. Das ist ja natürlich noch nicht dasselbe wie bei Frankenstein. Also keiner von denen ist dann rumspaziert.
Ja.
Aber wir sind da einfach einer Sache quasi auf der Spur. Also die Wissenschaft, nicht du und ich, aber die Wissenschaft ist der Sache auf der Spur und die wollen das unbedingt hinbekommen. Ich frage mich nur, wenn es am Ende klappt, was würde passieren? Würde man auf den Friedhof gehen und die ganzen Leichen ausgraben, die eigentlich schon vor sich hin verwesen? Oder was würdest du dann tun? Oder warten, wenn einer stirbt und sobald du sagst, okay, wenn der Arzt sagt, jetzt ist vorbei, alles tot, fängst dann an, den mit irgendwelchen Elektroschocks wiederzubeleben, dass der wieder rumspaziert. Also wie soll das dann enden? Und dann sind ja die Leute, die sterben, die haben ja eine Krankheit. So wird es ja auch bei den Leichenteilen gewesen sein, die der Frankenstein ausgegraben hat. Wenn du jetzt an Krebs stirbst oder nach einem Autounfall und dir fällt der Kopf, dann kann ich dir lange irgendwelche Elektroschocks verpassen. Du kannst aber nicht rumlaufen, du brauchst erstmal einen Kopf dazu wieder. Also man muss dich ja dann zusammensetzen und die Krankheit, an der du gestorben bist, die wäre ja immer noch in deinem Körper, auch wenn du rumspazierst. Das hilft ja noch gar nichts. Also rein diesen Lebensfunken, diese Energie zu geben oder diesen Stromschlag, der hilft ja noch nicht. Also du müsstest ja den Körper auch gesund machen. Nur beleben reicht nicht. Weißt du, wie ich meine?
Natürlich, das ist eben die Geschichte von Frankenstein, die zeigt uns ein paar Dinge. Zeigt uns erstens, wie wichtig es ist, empathisch zu sein und niemanden aus der Gesellschaft auszuschließen. Das zeigt uns die Geschichte sehr deutlich. Bloß weil jemand anders aussieht oder sonst irgendwie gehandicapt ist. Die Geschichte zeigt uns ebenfalls, was passieren kann, wenn das Bedürfnis nach Zuneigung und Dazugehörigkeit nicht erfüllt wird. Dann können solche Leute auch eine tickende Zeitbombe sein. Und die zeigt uns aber hauptsächlich, glaube ich, dass es vielleicht keine gute Idee ist, Gott zu spielen. Und dass es vielleicht keine gute Idee ist, herauszufinden, woher der Lebensfunke kommt. Ich weiß nicht. Das denke ich mir, wenn ich die Geschichte anhöre oder angucke oder lese ab und zu mal, denke ich mir, dass es vielleicht nicht gerade die beste Idee ist, Gott zu spielen, ne? Vielleicht sollte man sich daran ein bisschen ein Beispiel nehmen. Das ist ja, es geht ja nicht gut aus. In der Geschichte geht ja das Ganze nicht gut aus. Es klappt. Aber was kommt raus? Frankenstein sieht aus wie, keine Ahnung, ne?
Hier wie Boris Karloff, das hat man ja so meistens im Hinterkopf.
Genau, Boris Karloff war das. Ja, das war der Film von 32 oder so, ne? Oder
ja, 23. Ziemlich lange her. Gibt ja 1000 Verfilmungen. Der war jetzt Roland Roth, der Spezialist. Der guckt sich ja alles Mögliche an. Der kann dir genau die Jahreszahlen und die Darsteller um den Kopf hauen.
Ja, also es klappt ja nicht. Es klappt schon, also das Leben wird entfacht, der Funke wird entzündet sozusagen. Aber es geht ja alles schief, was schief gehen kann. Also die Kreatur gerät außer Kontrolle, sie legt alles in Schutt und Asche, sehnt sich nach Zuneigung, bekommt die nicht. Ne? Hey, wenn du derjenige bist, stell dir vor, dieser Typ, dieser junge Russe, wie hieß er, wir hatten es vorhin noch gesagt, jetzt fällt mir nämlich mein Valery Spiridonov, glaube ich.
Genau.
Stell dir vor, das hätte geklappt. Und stell dir vor, das hätte geklappt, er hätte sogar den Körper benutzen können, was ich nicht glaube. Er hätte den nie, never ever normal benutzen können, diesen Körper. Aber gehen wir davon aus, der Typ wäre, bis er dann irgendwann vielleicht mal an irgendwas stirbt oder an Altersschwäche stirbt, wäre der ein Freak gewesen. Weißt du?
Ja, klar.
Und ich glaube nicht, dass der jemals in Ruhe gelassen worden wäre von irgendjemandem, wenn das geklappt hätte. Also natürlich wären ihm nicht hinterhergelaufen wie mit Mistgabel und Fackeln wie Frankensteins Kreatur. Aber allein schon die Presse, die Medizin, die hätten den sich so oft auf den Tisch gelegt. Also das wäre, wie gesagt, der Typ wäre ein Freak, wäre der gewesen. Und das ist, weiß nicht, wie gesagt, es ist, wie gesagt, die moralische Frage eben. Ist es richtig, ist es falsch?
Manche Dinge sollen vielleicht einfach nicht sein. Also klar, es könnte jetzt attraktiv sein zu wissen, Mensch, ich bin sowieso unsterblich, ich kann dann jederzeit mit Elektroschock wieder rumspringen oder ich lebe sowieso 2000 Jahre. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Du weißt ja gar nicht, was dann passiert.
Ja. Manche Dinge, die liest man vielleicht lieber in Büchern.
So, genau.
So wie in eurem Buch, um das jetzt abschließend nochmal vorzustellen, euer Buch Mythos Wiedergänger. Was haben Zombies, Dracula und Frankenstein gemeinsam? Über Frankenstein haben wir jetzt schon ausgiebig uns unterhalten. Da steht aber noch viel mehr in diesem Buch, was das Thema Frankenstein angeht. Da gibt es viele, viele coole Infos. Wer das haben möchte, das gibt es unter anderem beim Ancient Mail Verlag von Werner Beetz. Ist das zu bekommen für 13,50, sehe ich gerade. Und ich werde den Link mal unter die Folge setzen. Wer das haben möchte, der klickt einfach auf diesen Link. Daniela, es war wie immer wunderbar, mit dir zu reden. Das war sehr interessant. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, als wir es geplant hatten. Das macht aber nichts.
Ja, wir haben festgequatscht und sind einfach ein bisschen noch abgeschweift. Ja.
Macht gar nichts. Wie immer, du bleibst bitte noch 2 Minuten bei mir. Für die Zuhörer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.